Hast du was gefunden, götzemäßig, wie die sich verkaufen?
Gar kein Vergleich tatsächlich. Mal sagen, wie ich das bei Kader da finde. Das ist halt einfach crazy, teilweise mit den Comps. Ne? Du findest einfach wirklich keine Comps zu den Karten.
Guckst du nur bei Cardladder?
Ich gucke Cardladder 130
In der
Point.
Reihenfolge? Cardladder erst, dann 130
Ja,
Point und
ja.
dann eBay nochmal? Oder dann
eBay
Nestle?
ist halt auch mal so der Move, ne? Ich meine, so ein Götze auf 25 geht für 103 Euro. Auf 10 für 172. 2023, ne? Und krass.
Letzte verkauft, 2029.
Die sind schon sehr rar, tatsächlich.
Das ist krass, ja.
Ja, lassen wir mal hier
Aber
stehen.
Götze muss man haben in der Sammlung.
Aber die ist auch geil.
Die ist wunderschön. Deswegen ist sie auch auf meiner Watchlist. Aber du hast es heute im Blick hier bei uns.
Wir haben noch 10 Minuten, dann gehen wir
Ja,
rein.
wir nehmen das auf jeden Fall auf.
Live!
Jetzt schon, wir sind schon
Wir
live.
bieten live!
Wir bieten live. Ja, das machen
Ja,
wir auch so.
machen wir auch.
Warum muss man eine Götze in der Sammlung haben?
Weil Götze uns alle und euch da draußen zum Weltmeister geschossen hat.
Unter anderem deswegen.
Wobei ich, glaube ich, mit ihm noch mehr verbinde als das Weltmeisterschaftstor, wenn ich ehrlich bin.
Mehr als das Tor, sondern
Ich finde halt die Geschichte von ihm halt krass. So, der ist zu den Bayern gegangen, hat er ja auch nicht so viel Hype ausgelöst, also auf Dortmund-Seite. Und wurde dann bei den Bayern wirklich, persönliche Meinung, bitte keine Anzeige, Uli Hoeneß, danke, ja echt systematisch gegen die Wand gefahren. Ne? Und trotz seiner Krankheit, die er da hatte, die ja auch nachweislich zum einen selten ist und dann auch schwer zu behandeln ist, wurde er ja schon da auch nicht in dem richtigen Maße unterstützt.
ja.
Ne? Und trotzdem zu sagen, komm, hör jetzt nicht auf, ich stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern ich gehe jetzt dann nochmal nach Holland in die Liga, spiele da richtig gut und schaff's dann zurück zu den Frankfurter Jungs. Plus noch die Kombination, ich durfte ihn zwei, dreimal persönlich treffen, also jetzt nicht, dass wir zusammen gegessen hätten oder sowas, wir saßen beide beim Friseur zusammen. Aber wie er da auf dem Boden saß, um dann mit seinem Sohnemann zu spielen, währenddessen seine Frau die Haare gemacht kriegt, fand ich so unfassbar sympathisch. Ist zu allen Kindern rausgegangen, hat dann Autogramme gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, er ist fast von allen deutschen Fußballern so mein beliebtester, den ich persönlich so habe.
Ey, lass die Friseure noch nicht zu euch nach Hause kommen, bei dir. Kommt noch nicht zu Hause an.
Ich gehe da noch persönlich hin, weil ich versuche auch, anders als du, du sitzt ja im Elfenbeinturm, ich will auch Kontakt noch zu den Menschen haben,
Nö,
tatsächlich.
bei mir ist alles digital.
Alles digital. Auch die Haare? Hast du die
Die
deswegen,
sind auch
hast du
weg.
die deswegen, hast die ausfallen lassen? Deswegen?
Die sind digital. Sehr gut. Nein, aber Götze ist echt, ich bin ja großer Dortmund-Fan, seit es neonfarbene Trikots gibt. Und da war ja auch quasi sein Start als junges Talent, wo ja Dortmund eigentlich, was heute Eintracht macht, hat ja früher in meinen Augen Dortmund
Ja.
relativ viel gemacht. Was sie heute nicht mehr so machen. Und da war Götze auch meins. Dann ist er, wie du schon eben gesagt hast, zu Bayern gewechselt, dann hat so ein bisschen in meinem BVB-Herz Aua gemacht. Aber jetzt so den Weg, den er genommen hat, über Eindhoven, über die Eintracht, wo er sich ja
Ja.
relativ wohl fühlt, das ist schon ganz geil. Und eine hübsche Frau, das noch nebenbei. Und hat, glaube ich, was im Kopf, der gute Mario.
Ich finde ihn halt unfassbar intelligent. Ist ja auch
Ja,
super gut
genau.
unterwegs mit seinen ganzen Businesses, seinen ganzen Investments, die er da macht.
Sehr aktiv auf LinkedIn
Ich
auch.
finde das super interessant. Also das ist echt ein smarter Typ. Und ich weiß noch, als wir im Stadion waren gegen Ajax dieses Jahr. Klar, er ist jetzt nicht mehr der Schnellste da draußen, aber ne, Spielintelligenz, wie die Pässe kommen, er weiß ganz genau, wo er stehen muss. Das sind schon Sachen, dass man dann auch jetzt noch sieht, was für ein unfassbarer Fußballer er auch eigentlich ist. Und da, fairerweise, mit seiner Krankheit, aber eher gepaart durch das Missmanagement von Bayern, weil sich da, glaube ich, echt ein paar Jahre, reingezogen hat, die nicht ganz so geil waren.
Ja, das stimmt. Sehr ausführlich beschrieben, warum du und ich auch sehen, dass so eine Mario-Götze-Sammlung durchaus in eine Sammlung gehören darf, zumindest bei uns. Gibt es noch andere Spielerkarten, die du auf deiner Watchlist hast momentan?
Aktuell auf der Watchlist sind tatsächlich ein paar Vintage-Karten. Also Mickey Mantle.
Wurden wir reichlich inspiriert in den letzten Podcast-Folgen?
Genau, hat uns ja Mike, aber auch schon vor Mike, ich durfte mit Mike auch mal einen Livestream machen zum Thema Vintage-Baseball-Cards, weil ich es einfach ein bisschen mehr verstehen wollte, weil ich glaube, jeder spricht irgendwie darüber. Man sieht es dann halt auch immer gerade bei amerikanischen YouTubern oder Bloggern, die alle irgendwie ihre Mickey Mantles da rausholen. Und ich wollte verstehen, warum ist das denn so? Weil, habe ich auch in der Folge gesagt, aber es haben auch Leute im Chat gesagt, warum vergöttert ihr Männer, die ihr nie selber habt spielen sehen? Das ist ja Fakt, das hat man, glaube ich, auch schon mal in der Folge, auch mit, glaube ich, mit Vintage Cards. Aber auch dazu verstehen, die haben Rekorde aufgestellt, die immer noch zu brechen sind teilweise, ja. Anders als beim Schwimmen zum Beispiel oder beim 100-Meter-Sprint, wo du alle 4 Jahre diese nächste Evolutionsstufe erreichst und man eigentlich jedes Mal sagt, es kann nicht noch besser werden. Und bei denen sprechen wir über Rekorde von 1950, die halt immer noch bestehen. Und ich finde aber auch die Art und Weise, wie die Karten entworfen sind, wie die koloriert sind, das ist etwas, was komplett momentan fehlt, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Sehr viel Glitzer ist mehr so, ne? Die ganzen Effekte nehmen so mehr.
Aber würdest du sagen, dass der Glitzer jetzt hochwertiger geworden ist?
Also hochwertiger vom Erscheinungsbild meinst du jetzt? Nee, würde ich jetzt nicht sagen.
Das finde ich nämlich krass. Wir hatten ja jetzt letzten Freitag, also für euch wahrscheinlich vor einem Monat, unseren Clubabend in Düsseldorf. Und da war Goldi war da, Kane war da, also wirklich auch Vintage-Sammler oder auch Vintage-Cards war auch da. Aber gerade bei Goldi, der hatte viel diese alten Tops-Chrome-Refractor-Karten mit dabei. Oder auch diese Holo-Karten. Ne? Und das ist ja verrückt, wie wertig das da aussieht bei diesen älteren Karten. Wie dick die Karten teilweise aber auch sind und wie du wirklich angestrahlt wirst. Und ich finde, das ist jetzt gerade nicht mehr der Fall. Das ist irgendwie alles so ein bisschen, wie kann man das erklären? Das ist irgendwie, die Optik ist einfach nicht mehr so wertig.
Ja, mir ist das auch persönlich zu viel dann. Also du hast da ja alle möglichen, dann hast du da ein Outburst, da hast du ein Silver mit XY-Effekten in 38 Farben. Mir persönlich, ich brauche das gar nicht, ehrlicherweise. Also ich bin jetzt keiner, der, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal, Rainbow sammelt. Also ich bin kein Rainbow-Sammler.
Ich jetzt aber.
Du bist jetzt einer?
Ich bin unter die Rainbow-Sammler gegangen.
Was sammelst du?
Tristan da Silva, Panini One and One, Rainbow, der wird jetzt voll gemacht.
Wie viele Karten ist der Rainbow bei One and One?
Müssten bei Tristan 8 Stück sein.
Die One and One hast du schon?
Die habe ich nicht, die wird wahrscheinlich auch nicht kommen, deswegen ist es ein 99%iger Rainbow.
Sehr gut. Das macht es eben so schwierig mal bei so einem Rainbow.
Schwarz ist aber auch keine Regenbogenfarbe.
Das stimmt. Das ist schwarz oder was, die One and One?
Müsste schwarz sein, ja. Schwarz, dunkelschwarz.
Tristan da Silva auch überragend.
Überragender Baller. Bei der EM haben wir eben noch drüber gequatscht, wahrscheinlich mit die wichtigsten Punkte gesetzt. Halftime, Buzzer, Beater, hast du nicht gesehen. Auch bei den Magics, wenn er letztes Jahr gespielt hat, als dann Franz mal verletzt war und Paolo verletzt war, gute Spiele gemacht. Er kann halt alles sehr gut.
Gut aussehen tut er auch.
Das hast du jetzt gesagt, aber ja, sieht auch gut aus. Das ist auch ein Thema.
Meine Frau auch gesagt.
Tatsächlich. Danke. Man sieht einfach, ich sehe ihm halt auch sehr ähnlich. Ich denke, das ist vollkommen bei dir auch. Das ist okay, wenn die beiden Frauen gut aussehen finden, dann sage ich, okay, fairer Punkt. Das spielt einfach unfassbar gut. Und jetzt ist natürlich auch dieses Jahr so ein bisschen die Frage, kann er sich auf ein Thema ein bisschen spezialisieren? Weil ich glaube, das fehlt ihm einfach noch, dass er ein Signature-Move hat oder eine Rolle extrem gut spielen kann. Und ansonsten jetzt in den Preseason-Games hat er super gespielt und ich bin momentan da schon sehr aktiv. Und da draußen sind noch 2, 3 andere aus dem HCC, die ordentlich aufkaufen, weil, glaube ich, du hast es ja nicht oft, dass du High-End-Karten kaufen kannst von einem Spieler, dem du einen Bezug hast, der Rookie ist und wo die Karten noch bezahlbar sind.
Das ist nicht oft die Kombi, ja.
Das stimmt. Und die ist so selten, dass wir gesagt haben, dann muss auch so ein Nike-Swoosh mal kommen. Und jetzt, um uns draußen zu entspannen, das ist da nicht wirklich teuer tatsächlich. Und einfach solche Karten auch mal in der Hand zu haben, finde ich einfach mal spannend. Und deswegen bin ich da gerade aktiv. Und den Rainbow mache ich jetzt gerade voll bis auf die One of One.
Ab dem Podcast, wenn er rauskommt, ist es natürlich, bieten wir uns alle gegenseitig hoch.
Währenddessen ich mal kurz nach meiner Mario Götze Auktion gucke.
Wie lange haben wir noch?
Wir haben noch 1 Minute. Oh, App ist abgestürzt. 1:20 haben wir noch.
Da solltest du nebenbei das Handy offen lassen.
Machen wir. Also wenn ihr euch wundert, wir kaufen gerade im Team eine Mario Götze Karte.
Genau. Die hatte tatsächlich Alex und ich auf der Watchlist. Alex hat gesagt, er bietet drauf und wenn er sie bekommt, kriege ich seine andere ab.
Genau, das war die Idee, weil die ist eigentlich auch ganz schön.
Die ist auch schön, ja.
Genau, deswegen machen wir Hand in Hand
Deal. Wir haben zwar noch keinen Preis oder die gemacht, aber...
Den kriegen wir noch geclosed, nicht? Aber die Frage ist, okay, bei mir habe ich jetzt Baseball Vintage drauf, weil ich glaube ich mit meiner Goat Collection jetzt gerade so Richtung Ende einfach komme.
Ende? Aber da gibt es ja noch ein paar, oder? Gretzky und...
Gretzky, Michael Jordan, aber die Jordan werden wir nächstes Jahr in Chicago zusammenholen. Aber ich merke jetzt langsam, tritt so eine leichtere Entspannung ein. Aber was ist bei dir? Was ist bei dir auf deiner Liste jetzt gerade? Wonach suchst du außer Mario Götze in China-Land?
tatsächlich mache ich jetzt auch mal zeitgleich meine Watchlist. Aber ich habe tatsächlich sehr stark nach Undertaker-Karten gesucht gehabt. Und habe dir da auch zwischendurch mal echt paar interessante Karten rübergeschickt, weil umso tiefer du dich mit so Sets beschäftigst, was mir extrem viel Spaß macht, habe ich festgestellt, umso spannender ist, weil dann habe ich irgendwie gesehen, da ist ein Undertaker aus einem Set, was es nur in Italien, UK gab, wo du dann dementsprechend auch nur sehr low population irgendwie hast. Und die Karten sehen einfach auch sehr so vintage-mäßig aus, wie man sie halt von vorher kennt, früher kennt. Haben wir sie?
Wir haben sie. Wir haben den Jungen nach Hause geholt.
Wie viel
haben wir
so? Schätze? Die war bei 70, ne? Oder die war bei 70, 90?
Ja.
90?
Wir haben sie für $90 haben wir Mario Götze.
Das ist ein Brett.
Heute Mario Götze Immaculate auf 19 nummeriert. Match Worn.
Two-Color Patch.
Three-Color sogar, ganz streng genommen.
Ja. Geile Unterschrift, On-Card.
Wir haben es. Stark.
Stark.
Sehr gut.
So, haben wir auch noch nicht gehabt.
Jetzt können wir uns alle wieder entspannen. <sein. lacht>
Genau, Undertaker ist so ein bisschen auf meiner Watchlist. Und wie gesagt, umso tiefer du dich mit den Karten so ein bisschen beschäftigst, umso spannender finde ich das. Ich gucke jetzt gerade mal irgendwie, was da gerade noch so auf meiner Watchlist ist. Max Koga,
kennst du den? Oh ja, das ist doch der boxende Lude vom Frankfurter Bahnhofsviertel.
Genau, mit Mo Duzi.
Geil.
Wer kennt nicht sein Lied? Du kennst meinen Namen.
Okay, lass mal das
Mo Duzi. Und Max Koga finde ich sehr geiler Typ. Ich war in seinem Club auch schon ein paar Mal, Pik Dame am Frankfurter, kann ich nur sehr empfehlen. Und der hat tatsächlich eine Unterschrift, aber die ist bei eBay für 100 Euro angeboten. Die ist mir dann doch noch zu teuer.
Das
ist zu viel, ja.
Wir haben gerade für 100, also noch nicht mal für 100 Euro Mario Götze gekauft.
Ja. Ich muss dazu sagen, von Max Koga gibt es wahrscheinlich nur eine unterschriebene Karte.
Aber von Götze im DFB-Trikot On-Card gibt es auch nicht so viel mehr, fairerweise. Es gibt
aber mehr.
Die Noir.
Ja.
Es gibt die Immaculate. Noch eine Immaculate und das war's.
Drei.
Es gibt drei Stück. Meine ich. Also es
im DFB, aber es gibt noch
eine Flawless tatsächlich, aber die ist wirklich sehr teuer, weil auf der Flawless ist der Mario Götze WM-Torjubel. Die hatten wir bei Battle of Cards.
Stimmt.
Die finde ich auch ziemlich geil.
Stimmt, ja.
Ich wollte jetzt nicht so unverblümt den Teilnehmer fragen, wie sieht's aus? PayPal ready? Aber in 4 Wochen bist du fällig da draußen. Ich komme nochmal auf dich zurück.
Razor Ramon ist noch drauf. Ja. Gibt es tatsächlich auch nicht so viele unterschriebene Karten von denen. Und Lars Ricken ist mit drauf, weil ich so ein bisschen meine alten Dortmunder Legenden zusammen sagen wir, das
steht schön.
Ja. Tag. Ja, das ist so ein bisschen jetzt vor kurzem hier im guten Livada-Cards, ein paar Andreas Möller, Matthias Sammer, Karl-Heinz Riedle. Das sind so die Zeiten, wo ich Dortmund-Fan geworden bin. Die wollte ich dann schon so ein paar zusammen bekommen.
Verstehe ich voll.
Ja.
Ich hatte ja damals, wie die meisten, glaube ich, von Otto oder von Quelle, diesen Wecker. Den gab es von Schalke,
ja.
Bayern und Dortmund.
Ja.
Und dann ist der so aufgesprungen worden
auf dieser
Tribüne.
Ja.
Den hatten, glaube ich, alle. Und das war der Grund, warum ich damals wirklich erstmal Richtung Dortmund gegangen bin in Sachen Fanliebe. Und fand Dortmund halt immer sehr sympathisch tatsächlich. Bin aber jetzt auch kein Hardliner-Fan. Also mein Herz hängt dann immer eher an Spielern, zum Beispiel auch in der NFL, wenn dann Charlie, der ist ja der Bürgermeister der Steelers, immer sagt, ja, du brauchst jetzt mal ein Team, ne, welches Team feuerst du an? Dann sage ich immer, ich kann es dir nicht sagen, weil ich halt es von Spielern abhängig mache. Und auch teilweise dann ganz komische Gründe habe. Zum Beispiel, Jaden Daniels finde ich, abgesehen davon, dass er so ein super geiler Baller einfach ist, finde ich super, super geil, weil er der erste Quarterback war, der mit einer VR-Brille, also mit einer Metaglass trainiert hat und hat dann da seine Tapes auf 1,25 Geschwindigkeit gestellt. dass er noch schneller reagieren muss. Da kann man jetzt drüber schmunzeln, aber ich finde, sowas sind Sachen, die bleiben mir halt dann schon im Kopf und machen Spieler sehr, sehr interessant, mit was für einer Passion die halt da rangehen. Zum Beispiel Jackson Dart, ich meine, du bist gerade der Lokführer vom Hype-Train, finde den halt strunzendämlich.
Mhm.
Ich habe den mal bei Gruden, glaube ich, gesehen, in dieser NFL-School, wo er dann mit den Quarterbacks ja irgendwie spricht und will dann von denen so Play-Calls hören und Audibles. Und hat er dann Jackson Dart gefragt, was ist denn ein Play-Call? Und Jackson Dart original hat. Und er nur so, okay, war's das? Ja, das war's. Mehr mache ich nicht.
Mhm.
Und dann hast du auch so gemerkt, der kann die eine Sache sehr gut, aber alles andere drumherum ist halt dann schwierig.
Also ich, lustigerweise habe ich gerade gestern auf YouTube eine Doku gesehen, auch über ihn, wo er noch im College war. Das war irgendwie mit Dodge zusammen oder sowas.
Ja.
Da ist er dann irgendwie auf dem Schießfeld, hat er so ein bisschen erzählt, wie er jetzt da so Taubenschießen, Tontaubenschießen, glaube ich, heißt das. Da wirkt der jetzt auch nicht als...
Wird jetzt kein Friedensnobelpreis, willst du damit sagen?
Ja, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen... Mhm. Und nichtsdestotrotz freuen wir uns als Giants-Fans ansatzweise einen Quarterback endlich mal zu haben. Wer ist denn im Football sonst außer Jaden Daniels so dein
Der Tom Brady.
Aktuelle Spieler sonst noch?
Also aktuelle Spieler ist Jaden Daniels, finde ich gut. Stroud finde ich super.
Richardson? Oder?
Richardson ist, ja, der ist auch gut. Der ist gut. Alle gut. Kauft Richardson-Karten bei mir. Mach euch HCC5 Rabatt fertig. Ja, ich habe mir also fairerweise da nicht zu sehr die Finger verbrannt, weil ich ganz am Anfang, als er angefangen hat, relativ viel von ihm rübergeholt habe, habe das hier sehr, sehr smart verkauft. Und deswegen hielt sich der Schaden, glaube ich, über alles im Rahmen. Dann war ich so plus minus null. Deswegen habe ich auch noch teilweise Karten von ihm, wo ich einfach sage, dass das schöne Karten sind. Ne? Aber bei ihm ist es wirklich eine Mischung aus, glaube ich, schwierige Persönlichkeit, nicht im Sinne von, er macht komische Dinge abseits des Feldes, sondern glaube ich einfach diese Resignation, die er sehr früh hatte, mit irgendwie selbst auswechseln, dann bockig. Dann hat er aber immer mal Spiele gehabt, die er auch im Alleingang gewonnen hat, fairerweise, ne? Wo er wie 3 Minuten vor Schluss übers ganze Feld gefühlt 50 Yards selber sprintet, dann noch 3 Linebacker da wegschiebt. Das waren so die Momente, wo ich mir dachte, ey, geil, ne? Der hat wirklich so einen Fokus. Aber bei ihm ist halt Licht und Schatten einfach zu sehr. Und auch jetzt dieses Jahr mit Daniel Jones, der rübergekommen ist von den, ich glaube, von den Vikings, war vor, bei den Giants ja auch mal, der bei den Giants herausgeflogen ist.
Mhm.
Der ballt, der spielt gut. Und Danny Dimes heißt nicht im Grund umsonst Danny Dimes. Und dann wird Richardson keine Zukunft mehr haben. Das könnte ein Spieler sein, wenn der ein anderes Setting hat und hat einen anderen Head Coach, dass man schon da was rausholen kann. Wird niemals auf ein Mahomes-Niveau kommen, aber ich glaube, er könnte schon eine Rolle spielen, wenn man ihn richtig einsetzt.
Ja, hat, glaube ich, auch eine gute O-Line. Und eine gute.
Das Problem ist bei dem, die tiefen Bomben waren bei dem, also das Problem ist, die Highlight-Reels von Richardson sind der Wahnsinn, aber auch die Mistake-Reels.
Mhm.
Und ich glaube, er muss einfach da noch smarter spielen, aber bei den Colts ist das Thema durch.
Das glaube ich auch, ja.
Dieses Jahr, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, gerne mal deine Meinung, ich finde, dieses Jahr fehlen gute Quarterbacks in der Liga. Ich finde, es also so Mahomes hatte so Licht und Schatten, Allen hat jetzt auch nicht alle Spiele durchgeballt, du hast einen Lamar Jackson, der jetzt wieder verletzt ist. Ich fand Mahomes jetzt auch nicht so überragend.
Also es gibt einen, den ich wirklich auch unabhängig vom Team sehr, sehr feiere, ist Justin Herbert. Den feiere ich schon seit,
ja.
Steht auch ein Helm von dem Guten irgendwo.
Da oben.
Da oben, ja. Genau. Weil er für mich irgendwie kein langweiliges Quarterback-Football spielt. Er läuft irgendwie, aber der haut Pässe raus. Und das auch wirklich auf einem Niveau, was echt krass ist. Und deswegen, Chargers haben zwar auch gegen die Giants, glaube ich, ihr erstes Spiel jetzt verloren, vorletzte Woche oder vor 3 Wochen. Und haben jetzt aber auch wieder gewonnen. Und das ist so der einzigste, aber da gebe ich dir recht, es fehlt so, auch von den Rookies, so nicht so einer, wo du sagst, den hebe ich jetzt nochmal besonders hervor. Da hast du in den letzten Jahren schon irgendwie mehr ein bisschen
gelernt. Letztes Jahr war es halt Daniels.
Ja.
Das war verrückt.
Ja.
Davor das Jahr war es Stroud. Und bei Stroud war es halt jetzt auch ein bisschen unfair in der letzten Season, wo alle gesagt haben, ja, so vom Moslem. Ja, aber der Junge hat 2 Jahre in Folge geschafft, dass die Texans in die Playoffs gekommen sind und auch Playoff-Spiele gewonnen haben. Man muss, glaube ich, auch immer gucken, von wo ein Team kommt. Und das ging mir dann bei ihm wieder zu schnell, dass man gesagt hat, ah, Müll, Essigmüll.
Ja.
Diese Saison war wieder viele Probleme, dann haben sie Tanzel weggetradet, einer der besten, wenn nicht der beste O-Liner aktuell. Wieso auch immer, manchmal sind die Wege des GMs unergründlich. Aber letztes Spiel, also jetzt, ich glaube, das war der vierte Spieltag für euch da draußen, meine ich, hat er unfassbar gut gespielt, ne? Wo man auch gesehen hat, ey, guck mal, gegen die Ravens auch, ne? Und das geht mir manchmal im Football ein bisschen zu schnell. Und jetzt können wir mal den Bogen zum Hobby spannen.
Und deswegen,
sagen, es ist kein Football-Talk, beruhigt euch. Ich tue mir momentan schwer, wirklich Wookies zu sammeln, weil es mir zu schnelllebig ist. Und weil gefühlt bei jedem Wookie ist dann immer die Benchmark Brady Mahomes. Jeder muss der nächste Brady Mahomes sein. Aber es ist ja Quatsch. So Quatsch. Du kannst auch einen Brady haben, einen Stafford haben, einen Roethlisberger haben, einen Aaron Rodgers haben. Das sind irgendwie Spieler, die unfassbar gut gespielt haben, die alle in die Hall of Fame kommen werden, die keine Mahomes-Preise erzielen. Muss ja auch nicht sein.
Tatsächlich habe ich das gar nicht mehr. Also hättest du mich jetzt vor ein, zwei Jahren gefragt, dann hätte ich jetzt das gesucht wahrscheinlich. Das Einzige, wo es jetzt wieder mich erwischt habe, aber das war eher aus der Freude und Emotion, das weißt du, habe ich dir nämlich direkt danach geschrieben oder wo ihr in eurem Stream wart sonntags beim Football, bei den Waterboys, Jackson Dart, da habe ich halt so Freude gehabt, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt unbedingt Karten von dem Guten.
So richtig so.
Weil, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, dass der nächste Mahomes so, sondern weil ich mich einfach so gefreut habe, dass wir endlich halbwegs anscheinend einen Quarterback haben und Scadabo, der Running Back, der auch neu ist, wo ich jetzt irgendwie intensiv nach Karten suche, weil ich mich einfach so freue, dass die beiden so performen. Es kann in 4 Wochen natürlich auch wieder bei den Giants durchaus anders sein, aber dieses Rookie-Hunting habe ich tatsächlich, wie du gerade das beschreibst, auch gar nicht mehr so, sondern wirklich, habt ihr eben gesehen, Götze und Undertaker und Razor Ramon, das sind die Leute auf meiner Watchlist, wo ich irgendwie ein bisschen auch was verbinde.
Ich finde auch, dieses Rookie-Hunting ist auch super extrem, auch beim Football, würde ich sagen, weil
ja,
als Sammler, Sammlerin weiß man ja, und wir kennen sehr sehr viele NFL-Sammlerinnen auch tatsächlich, dafür ist dieses Zeitfenster einfach zu klein, dass sich ein Spieler ordentlich entwickeln kann und dann ist er halt auch mal verletzt. So, dann ist aber die halbe Season halt weg. Und deswegen ist dieses ganze Thema Hype und Dampf von den Preisen, das macht mir keinen Spaß. Du kannst dich nur verbrennen eigentlich. Du kannst ganz, ganz viel Glück haben, wie bei Jackson Dart wahrscheinlich, wenn man da sehr früh eingekauft hat oder gesammelt hat. Dann lächelst du halt jetzt, ne? Aber das wird ja wahrscheinlich nicht nachhaltig sein. So, die Giants, vielleicht kommen sie in die Playoffs, ich würde es dir gönnen. Gewinnen sie den Super Bowl? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, der Preis wird nach dem Ausscheiden in den Keller gehen. Und dann ist wieder der nächste Draft. Und dieses Jahr gefühlt waren keine Quarterback-Highlights da. Also lässt natürlich die Zähne nach dem Rookie-Hunt, und das ist jetzt momentan Jackson Dart und Scatterboo. Scatterboo, wenn er so weiter spielt, spielt er maximal 5 Jahre. Geiler Baller. Ich mag den wirklich voll gerne. Und aber wenn er weiterhin in jeden 7,5-Pfunder reinläuft, der sich in ihm in den Weg stellt, weiß ich nicht, ob das der Weg ist. Alles ein anderes Thema. Und nächstes hast du wieder neue Baller, die kommen. Ne? Dann Manning wird irgendwann entwarft kommen. Ne? Legway wird entwarft kommen, etc. pp. Und ich glaube, da mir macht es momentan mehr Spaß, auf diese Goats zu gehen, auf Legenden zu gehen. Mir macht es aber auch Spaß, gerade Wemby zu sammeln, tatsächlich, jetzt in seinem zweiten Jahr, ne, was jetzt anbricht.
Da finde ich ganz spannend, ne, weil du mir vorhin erzählt hast, du irgendwie ein paar Karten ja schon Wemby hast und auch sammelst. Man beschäftigt sich ja automatisch mit dem Spieler dann mehr, ne? Du hast mir vorhin eine Story erzählt, die habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
Ja, aber das ist es. Ich meine, das ist ja Sammeln. Sammeln ist ja, glaube ich, einen Spieler zu sammeln, ist ein Produkt daraus, wie du dich mit dem Spieler beschäftigt hast.
Ja.
Wenn du ihn ernsthaft sammelst und nicht nur Wookie huntest. Und ich bin ehrlich zu euch, ganz transparent, ich habe letztes Jahr Wemby eingekauft, als er sich verletzt hat, weil ich mir dachte, ey, jetzt ist der Zeitpunkt von diesem außerordentlichen Athleten mit diesen Anlagen, sich ein On-Card-Autogramm kaufen zu können, was jetzt nicht dazu sorgt, dass ich mein Haus verkaufen müsste. Und habe ihn da erstmal gekauft, weil die Preiskurve nach unten ging. So, und dann dachte ich mir jetzt, Wir haben ja auch einen gemeinsamen Kumpel, der sehr, sehr viel Wemby sammelt. Ich wollte es verstehen. Und zwar nicht nur, ja, der ist groß, der Dreier fällt und der kann eh alles auf dem Platz. Sondern habe ich angefangen, mal die Interviews anzuhören von ihm oder anzugucken und auch die Videos anzuschauen, wie er jetzt mit den Mönchen trainiert, wo er überall unterwegs war. Und dann, vor 2-3 Monaten fing das so ein bisschen an, dass die Spurs ihre Stehplätze neu strukturieren wollten. Also da gibt es wohl so eine Area im Stadion, wo die Hardliner-Fans sind. Kennt ihr bei den Giants jetzt nicht, aber in anderen Vereinen ist das schon so. Da gibt es Ultras. Kennt ihr in Frankfurt? Ne? Bevor ich jetzt hier nicht mehr rauskomme aus der Stadt. Und dann hat er gesagt, ey, ich will das so haben wie in Europa. Und dann war ja, wie in Europa? Hier ist Amerika, ist alles besser. Nee, hat er gesagt, nee, ist es nicht. Guckt euch Belgrad an, guckt euch Istanbul an, guckt euch aber auch Spanien an. Das ist Stimmung im Stadion. Und dann hat er zusammen mit den Spurs eine Initiative gestartet, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber ist ja auch egal, dass die, muss es sich bewerben für den Block. Und er wollte die Ultras da drin haben. Und dann sind sie da hingegangen und haben dann Fahnen mitgebracht, die sie selbst gemalt haben, Gesichtsmalereien, haben sich Fangesänge einfallen lassen, haben Trommelchoreografien einstudiert. Und dann wurde entschieden, wer kommt in diesen Block und wer nicht. Und das sind Sachen, wo ich sage, ey, wie geil. Mhm. Ne, wie geil. Oder letzte Woche hat er mit Kindern ein Schachturnier veranstaltet. Ne? Er hat gegen jedes Kind da Schach gespielt, oder gegen die halt eben angemeldet waren. Und das sind so Sachen, auch diese Interviews zu hören, wie klar der Junge im Kopf ist. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Das ist für mich Top 5 einer der intelligentesten NBA-Spieler aktuell. Mhm. Wortwahl, was er erzählt, wie er sich gibt. Ich finde das mega. Also Feinheiten, als ich glaube, Travis Scott wollte ihn zum Konzert einladen. Und der, wenn du mich einlädst, lädst das ganze Team aber ein. Ja, schwierig, ja, entweder oder. Das finde ich geil. Mhm. Wirklich.
Ja, keine Story, hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Aber spricht viel für den Spieler. Mhm. Kommen wir so ein bisschen eigentlich zu einem Thema, was wir, wo man auch wahrscheinlich in dem einen oder anderen Pack findet. Vielleicht, man weiß es ja nie, aber wir hatten vorhin gesagt, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, bevor wir noch weiter über die Sportarten quatschen, über das Thema Mystery Packs tatsächlich. Da könnte man durchaus mal eine Wemby finden, das weiß man aber immer nie. Wir hatten im Hobby-Talk ja immer jetzt auch gesehen, dass Whatnot ein bisschen das Thema anzieht. Für alle, die nicht wissen, was Mystery Packs sind. Ich glaube, inzwischen weiß es jeder, weil es gefühlt überall irgendwo auftaucht. Sind Karten, die in Packungen zu finden sind. Und man weiß natürlich nicht, was drin ist. Also so ähnlich, wie man es aus Boxen kennt. Nur, dass die quasi gerepackt sind und dann dort wieder neu verkauft werden. Das heißt, der das packt, könnte wissen, was da drin ist. Sollte es vielleicht auch, wenn er es selber gepackt hat. Oder es gibt tatsächlich auch Fälle, wo die Leute es erst packen, nachdem gekauft worden ist. Also auch das gibt es da draußen. Und das Thema sorgt für sehr, sehr viel Diskussion. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen da heute auf jeden Fall mal kurz drüber sprechen. Und die Folgen auch aus dem ganzen Breaks-Thema und Mystery Packs-Thema. Ist auch dein Gefühl, dass es immer mehr wird?
Ja, und ich finde es absolut schrecklich.
Ja.
Wird immer mehr. Ich glaube, also man kann ja mal kurz, bevor ich jetzt wieder in einen Rage-Modus verfalle, ich glaube, das ist ein Stück weit ein Produkt aus verschiedenen Strängen. Auf der einen Seite, dass immer mehr geöffnet wird, dass Leute ins Hobby kommen, die öffnen, um die Rookies zu chasen, was wir eben hatten, um Geld damit zu machen, einfach, Punkt. Die nicht mehr nach Teams gehen. Weil wozu führt das? Die Spots von Jaden Daniels, von Commanders wurden exorbitant teuer. Davor konntest du Commander-Spots teilweise geschenkt bekommen. Auf einmal sind die Commander-Spots unfassbar teuer. Und das bringt schon so eine Disbalance in den Markt einfach, dass du teilweise Spiele hast, die absolut teuer sind. Und teilweise hast du Karten, die für den außenstehenden, profitgetriebenen Hobby-Investor einfach wertlos sind. Ne, diese Base-Karten-Nummer wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber das führt natürlich dazu, dass du einfach einen riesen Anteil im Markt hast an Karten, die geöffnet worden sind, die es nicht in irgendeine PC reinschaffen oder in einen Binder reinschaffen, die einfach nur rumliegen und auch teilweise bei den Breakern auch rumliegen. Ne? Und ich glaube, dafür wurde das wunderbare Thema Mystery Packs auch erfunden, um diese Karten einfach zu recyceln. Und natürlich dann das ganze nächste Handlungsstrang, dass du viele Leute hast, auch im Hobby, die halt diesen Nervenkitzel wollen. Die wollen 100 Euro reinwerfen und hoffen, dass sie eine 200-Euro-Karte rausziehen. Aber dann habe ich noch eine Frage nochmal an dich in dem Zusammenhang. Es ist nichts anderes als Casino-Leute da draußen. Es ist nichts anderes. Das ist genauso wie ein einarmiger Bandit, Roulette, und wahrscheinlich ist da die Gewinnchance höher, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist einfach Glücksspiel, und zwar in seiner natürlichsten und reinsten Form, die wir finden können. Und deswegen habe ich damit ein massives Problem, weil es immer wieder Kandidaten da draußen gibt, und die kritisieren wir auch in Kommentaren und DMs, die aber auch einen schwarzen Gürtel darin haben, mich zu blocken, weil ich bin da sehr unbequem auch mal. Nicht, dass ich Leute beleidige, das gebe ich denen, das tue ich auch nicht. Aber so Leute hassen es, wenn du mit Argumenten kommst. Das frisst die auf. Und deswegen blocken die mich. Ist auch okay. Was mich aber daran am meisten stört, ist, und ich weiß das faktisch genauso ab, ist, dass diese ganze Werbung, Paid Ads, Meta Ads, wie auch immer, das ist ja nicht an uns gerichtet als Leute, die erfahren sind oder ein bisschen länger sammeln, geht 100% auf die Hobby-Einsteiger. Auch vom Wording her, was da philosophiert wird über, ey, dieses getragene Trikotstück gibt es so 50 Mal. Junge, halt deine Schnauze. So ein Trottel wie dich gibt es nur einmal und es reicht, dass es davon einen gibt. Und das geht wirklich nur an die Anfänger. Und das ist das Problem. Mhm. Jo.
Ja.
Als Intro.
Ja, kann ich komplett unterstreichen. Das ist, ganz kurz noch, wo für dich, weil du könntest ja argumentieren, ich versuche so ein bisschen mal die andere Seite einzunehmen, ist ja auch Glücksspiel, ob du eine Box öffnest. Also du weißt ja auch nicht, was in der Box öffnest. Ist ja auch, könntest du da sagen, ist ja auch Glücksspiel.
Es ist für mich tatsächlich nichts anderes, wenn ich ehrlich bin. Du hast bei den meisten Mystery Packs keine Checklist. Du weißt nicht, was du chasen kannst. Du weißt nicht, wie tief kannst du fallen, also Floor, was kannst du maximal hitten, also Ceiling, ist das so die beiden Buzzwords da in dem Kontext.
Ja.
Bei einer Box weißt du schon, finde ich, ob du es kriegst, ist ein anderes Thema. Und du weißt, ich habe ja meine ganz eigene Meinung zum Thema Boxbreaks, müssen wir es auch nicht vertiefen. Soll auch jeder bitte so machen, wie er will. Aber ich finde, das ist wenigstens noch ein bisschen reglementiert. Das ist eingeschweißt, es kommt aus der Factory, ich kann es bei dir im Break kaufen. Das gibt mir noch mal ein anderes Gefühl als jemand. Es gibt ja auch so Kandidaten da draußen, das müsst ihr euch mal überlegen. Der verkauft Mystery Packs und du kannst vorher anklicken, welche Spieler du nicht magst. Oder was ist das denn für eine Nummer? Hä? Also das heißt, der sitzt dann und er packt das Mystery Pack, wenn du bezahlt hast. Also er entscheidet ja dann persönlich,
was du für ein Pack kriegst.
Über dein Glück.
Ja.
Also sei mir nicht böse, dann nehmt bitte euer Geld, geht in eine Fußgängerzone und gebt das Leuten, die da Musik machen, das ist da besser investiert. Ja, wirklich, das ist doch scheiße.
Ja. Oder kauft die Einzelkarte, ne?
Oder kauft die Einzelkarte. Ja. Da haben wir eben auch noch drüber diskutiert. Also wir schweifen jetzt wieder ab, aber was kostet eine SpongeBob Hobbybox auf dem Zweitmarkt? 350 Euro, ich weiß es gerade nicht. Sagen wir mal 350 Euro.
Stand heute, das kann ich.
380 Euro, spielt ja auch keine Rolle. Du kriegst eine One-of-One. Sketchcard mit SpongeBob drauf, jetzt nicht irgendwie so mit einem Burger drauf, mit SpongeBob drauf, cool gezeichnet, vom Illustrator, der auch in der Serie mitgewirkt hat. $500? Wo ist das Verhältnis dann? Und das zeigt schon wieder, wird viel zu viel geöffnet. Die Boxpreise sind zu teuer, es wird viel zu viel geöffnet. Hat noch bei der 125 Jahre Box gehabt. Du erinnerst dich, wo du einfach sagst, okay, wo ist der Punkt zu sagen, ich kaufe mir die Box, ich kann mir auch für die Einzelkarten kaufen und mache halt einen besseren Schnitt. Ich glaube, das ist momentan das Problem, was wir haben.
Also für mich ist auch dieser große Unterschied zu dem Boxen, weil natürlich ist jeder Boxbreak oder jedes selber öffnen immer ein Glücksspiel. Du weißt nie, was drin ist. Aber der große Unterschied ist für mich tatsächlich die Transparenz. Ne? Also dieses, was du eben auch grob angesprochen hast, dieses, es gibt keine Checkliste bei den meisten. Ja, das ist ja das, was Whatnot jetzt eingeführt hat. Es braucht zumindest eine Checkliste. Es gibt kein Ceiling. Wie tief kann ich fallen? Und das ist das, was mich am meisten, weil das meistens ja auch die Leute, die diese Mystery Packs bauen und erstellen, ja Leute sind, die nach Transparenz irgendwie mal geschrien haben oder schreien. Warum wissen wir nicht, wie oft eine Farbe XY rauskommen kann in so einer Box? Die Checklisten sind nicht transparent genug. Ja. So, man weiß es trotzdem nicht. Wie hoch ist der Print Run von den Boxen? Ja. all das, was wir ja bei den Checklisten schon irgendwie hoffen oder uns wünschen würden, man sich irgendwie über Ecken selber zusammenrechnet, wie viele Boxen es da draußen gibt oder Cases, das hast du ja bei so den meisten Mystery Packs ja erst recht nicht, das ist eine Checklist. Und das, da kriegst du zwar immer mal vielleicht so 5, 6 Spieler oder eine Liste von Spielern, die da drin sein könnten, aber nicht mal lange alles. Und das ist das, was ich halt am größten bemänge da dran.
Ja, also es muss, glaube ich, und ich glaube, dass man kann ja auch sagen, man kann ja auch mal aufzeigen, wie man es machen könnte.
Ja.
Ich glaube, man muss schon respektieren, und das tue ich auch, dass Leute solche Produkte haben möchten. Und ich finde das auch vollkommen legitim, weil wenn der Markt das fordert, dann go for it. Dann mach's bitte vernünftig.
Ja.
Mach nicht so einen Driss, so du zahlst mir 50 Euro und ich gehe jetzt in meinen Keller und guck nach Tageslaune, ob ich abends nochmal kuscheln durfte oder was Warmes zu essen bekommen habe danach von meiner Frau, was ich dir jetzt in diese Box reinpacke. Das ist halt Mist.
Das ist absolut, ja.
Das ist wirklich Quatsch. Und bitte lasst euch da draußen nicht verarschen. Auch diese ganzen Claims, dieses Trikotstück gibt's nur 50 Euro. Junge, halt deine Schnauze, bitte. Hör damit einfach auf. Mach das nicht. Weil das ist wirklich einfach diese Werbung, die auf Einsteiger, auch auf Jugendliche und Kinder gebrandet ist. Dieses auch geil. Es gibt ja irgendwie einen Werbespot von so einem Experten, Doktor der Mystery Packs. Ja, warum ist ein Stückchen, ein Napkin, also noch nicht mal mit Tuch Color, ein Napkin mehr wert als das Matchworn Trikot von Mario Götze oder von Spieler XY, weil die Karte nicht im Schrank verstaubt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich würde immer Matchworn Götze Trikot über ein Stückchen in der Karte bevorzugen.
Ja.
So. Und das ist einfach nur gebrandet und das ist wirklich zum Kotzen. Ich kann das echt nicht, ich ertrage das nicht. Und deswegen, ich finde, wenn du sagst, pass auf, du machst so Produkte, du machst eine Checklist, du sagst, pass auf, in dem Produkt sind jetzt in diesem Drop sind 100 Karten drin. Du zahlst 100 Euro. Ne? Du kannst, es gibt eine Chase-Karte, 250, und du fällst maximal runter, ich weiß es jetzt nicht, auf 60 Euro. Komm, last komm. Jetzt nicht gefaked komm, richtig komm. Sag ich, okay, das heißt, du verbrennst im Worst Case 40 Euro, hast die Chance, irgendwie andere coole Karten zu finden. Oder von mir aus im Discord kannst du die Karten dann noch tauschen. Von mir aus. Dann wäre das für mich okay und transparent. Aber nicht so, wie es gerade läuft.
Und da frage ich mich, warum ist das halt nicht so?
Ne? Weil es sich nicht lohnt. Das ist das Problem. Lohnt sich einfach finanziell nicht.
Ne, das weiß ich. Also ich frage mich, warum die Leute, sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal die einen oder die zwei, drei, die das machen, die das erst packen, wenn man bestellt, weil das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, das ist absolut No-Go. Es gibt ja auch Leute, die haben es vorher gepackt und haben das zusammengestellt. Aber wenn du es doch packst und weißt, welche Karten jetzt alles drin ist, dann ist es natürlich ein bisschen Aufwand, das alles aufzulisten.
Mhm.
Aber ist ja möglich, weil du kennst ja die Karten, wenn du selber zumindest packst oder packen lässt. Oder der es packt, der könnte es ja selbst dann schreiben, wenn du es packen lässt. Da frage ich mich, warum tust du das nicht? Ist es die Aufwand? Ist es das, dass du zu transparent bist und man sieht, okay, es sind so viele Karten, wenn ich jetzt jede einzelne mir durchrechne, der Value, kommt dann viel mehr, dass ich weniger rauskomme. Also sorgt es für einen dann so zu transparent, dass ich sage, nee, das will ich lieber nicht, weil dann sieht man, dass es da auch einige gibt, die so günstig sein könnten. Das frage ich mich halt. Warum tust du es nicht? Weil wenn du es doch...
Weil es wird sich nicht lohnen für dich.
Ja, was meinst du mit nicht lohnen?
Es wird sich finanziell nicht lohnen. Das Problem ist, guck mal, wenn du es jetzt redlich machst, so wie es du gerade erklärt hast, und ich hätte auch keinen Stress damit, so ein Produkt mal durchzudenken. Einfach zu sagen, okay, wie kann man das denn machen, dass es cool und fair ist? So wie du es ja auch mit deinen Breaks machst. Ich klammer auch Breaker wie dich oder auch andere immer mal aus, die es halt vernünftig machen. Ne? Aber es wird sich für dich als Hersteller des Packs nicht lohnen. Du musst die Karten einkaufen. Du musst es versteuern. Du kommst nicht drum herum. Das heißt, du bist da nicht bei 100% kommst für die Karte, sondern erstmal schön minus 19%. Ne? Dann haben wir ein bisschen weniger, bla bla bla. Aber dadurch, wenn du faire Karten da reinpackst, die auch ein bisschen Value haben, und jetzt kommen wir nicht mit Oma Mamusch drittes Jahr Napkin Select für 10 Euro um die Ecke, hast du da einfach zu wenig Spread drin, weil du kannst dir dann die Chase-Karte nicht mehr leisten. Weißt du, also du hast nicht genügend Headspace, wenn du ein faires Fundament an Karten einfach einkaufst, weil dir dann einfach deine Marge auch fehlt, von der du sagst, pass auf, ich weiß es nicht, fiktiv jetzt einfach mal. Ich kaufe jetzt 99 Müllkarten, eine Chase-Karte 10.000 wert ist und mache dann aber 3.000 Euro an den Packs und kann den 1.000er gut verkraften. Wenn du so machst, wie du das machst, wäre das eher so ein Community-Ding, dass man sagt, ey, wir finden es cool, die Karten zu tauschen, so ein bisschen diesen Thrill zu haben, aber auch jetzt nicht finanziell bruch zu gehen. Aber du kriegst es, glaube ich, nicht hin.
Ich glaube, wäre es schon so, also auch da kann man nochmal kurz diskutieren, aber Geoff Wilson mit seinen Repacks, die ja, also das muss, haben wir ja schon mal diskutiert, die dann nochmal gegradet werden vom PSA und zertifizieren, dass das alles so passt, der hat ja wirklich alle Karten aufgelistet, die man in diesen Packs
findet. Weil er aber auch die finanzielle Power hat.
Ja.
Das darfst du halt nicht vergessen. Wir haben ja bei uns in Deutschland, ist ja jetzt auch kein Diss, also jetzt nicht falsch verstehen, die spielen ja nicht in der Liga vom Geoff Wilson. Die spielen nicht in der Liga vom Arena Club. Das ist ja Fakt. Die spielen nicht in der Liga von Dave and Adams oder Hit Parade. Das sind ja ganz andere Vehikel, die da bewegt werden. Es wird ganz anders eingekauft, ganz andere Masse. Du kannst anders durchstreuen. Du kaufst über einen längeren Zeitpunkt ein oder Zeitframe ein und nimmst dann auch Marktbewegung einfach bewusst mit oder wartest dann vielleicht Jackson Dart, vielleicht der Anfang des Jahres eingekauft worden ist als Rookie Chase, günstiger Chase, ist jetzt vielleicht der Top Chase im Set, ne? Das ist ja anders bei uns. Mhm. Ich weiß, wir hatten ja auch mal Underpaid Collectibles mit Max, glaube ich, der ja auch das sehr transparent gemacht hat, ne? mit seinen Checklists, was ist der Chase, was ist Floor, da, man kann alles ein bisschen verbessern, aber ich meine, er macht es ja auch nicht mehr. Mhm. Warum, weiß ich jetzt nicht, kann nur mutmaßen, aber das waren ja auch mal Versuche zu sagen, ich mache ein cooles Packaging, mache ein cooles Logo und schreibe transparent rein, was es gibt. Und ich glaube, am Ende lohnt sich der Aufwand einfach nicht, wenn du es als kleine One- oder Two-Man-Show machst.
Aber so würde ich es am ehesten akzeptieren. Also nur so tatsächlich, ehrlicherweise. Dann hat das für mich eine Transparenz, wo ich sage, da könnte ich auch mit leben.
Und das ist ja, glaube ich, auf Whatnot ist ja jetzt die Richtlinie eingeführt worden, also mit den Checklists, Floor und Ceiling. Und du darfst nicht, der Break, das darf nicht die Person sein oder das Unternehmen, die die Packs packt.
So habe ich es auch verstanden.
Und das gab es ja letztens auch so eine ganz wilde Argumentation. Ja, aber ich breake und meine Kollegen machen die Packs und ich weiß ja nicht, was da drin ist. Halt die Schnauze, bitte. Also hör damit auf. Weil das ist ja jetzt Quatsch. Zu sagen, wir sind zwar eine Firma, aber die anderen packen das ein und ich krieg's nicht mit. Also come on. Also das weiß ich jetzt nicht. Da hätte ich gerne von KPMG, PwC mal ein kleines Audit, die mir einfach, dann lass es einfach mal durchspielen. Dann lass doch mal nach Süddeutschland fahren und das Thema einfach mal durchspielen, wie wir es jetzt mal ordentlich machen.
Was passiert dann, meinst du? Also wenn, sagen wir mal, das Thema Mystery, das gibt's ja tatsächlich nicht nur im Hobby, ne? Also es ist ja Mystery, was haben wir es im Comics, gab's ja auch, ne? Hat uns
Lukas. Die fangen damit jetzt auch an, ne? Du hast Mystery Packs, dann gibt's Popmart, die es ja mit den Labubus gemacht haben. Es gibt Funko, Mystery. Weil der Mensch strebt ja danach, der Mensch will es, der Mensch, und das ist vollkommen okay, und das ist aber der zweite Teil eventuell, braucht ja diesen Nervenkitzel. Und es macht auch süchtig. Ne? Es gibt ja auch sowas wie Courtyard zum Beispiel, wo du es online machen kannst. Auch ein ganz interessantes Konstrukt eigentlich, dass du die Karten digital kaufst, die dann im Vault liegen, und du kannst dann entscheiden, behalte ich die Karte oder verkaufe ich sie direkt, wie Arena Club das zum Beispiel ja auch macht. Auch nochmal auch anders gelagert, ne? Aber das, selbst das ist transparenter und besser als die Mystery Packs, die wir in Good Old Germany momentan haben. Ja,
auf jeden Fall. Tatsächlich, ich habe auch überlegt, wo ich das erste Mal, das mir begegnet ist, ist auch sehr lang her, ist bei Backyard Breaks damals. Mhm. Ist mir das erste Mal begegnet, aber da haben die halt auch, ich glaube, da hießen die auch schon Flamethrowers, deren Mystery Packs, wo du für so ein Mystery Packs $1,000 oder so, und die haben die rausgeschossen. Da ist mir das erste Mal begegnet. Und ich glaube, die sind auch nicht so transparent. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das dort auch weitergeht. Das ist mir das erste Mal aber begegnet dort.
Ich glaube, dass Transparenz da schon ein Stück weit den Gewinn einfach abknappt.
Ja, ja.
Weil du kannst dann nicht mehr die Moves machen. Komm, ich sammle jetzt mal die Garbage Cards ein vom Breaks, hau die in Packs rein und menge dann eine Chase-Karte rein. Ich will keinem unterstellen, dass die Chase-Karten nicht drin sind. Ich glaube schon, dass es die Chase-Cards da auch gibt. Na, jetzt nicht falsch verstehen. Was eine Karte von wie vielen? Du weißt noch nicht mal, wie viele Packs gibt es denn überhaupt?
Ja.
Und das Thema Courtyard ja zum Beispiel oder Arena Club, für die es nicht kennen, ihr könnt euch online einloggen und dann digitale Packs kaufen. Da liegt aber eine physische Karte hinter, die dann im Vault liegt, da bei denen wahrscheinlich. Und ich finde das fast mehr okay als die 50 getragenen Trikotstückchen, weil du siehst direkt, was ist noch, was ist noch nicht gezogen worden.
Genau.
Die passen die Preise teilweise an.
Ja.
Wenn der Otani Chase nämlich einmal passiert, der Otani Chase wurde, glaube ich, wurde auf dem Fanfest live gezogen im Livestream. Zufällig. Und dann wurde die Karte rausgenommen und die Preise wurden gesenkt. Was fair ist. Was komplett fair ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum Tops die großen Hits von den Breaks nicht sofort repostet. Das machen die nämlich ganz gerne. Also die reposten das dann schon, wenn Super Fractor Lamal oder ne, Lamin gezogen wird. Aber erst gerne mal so ein, zwei Wochen später, weil wenn der Chase raus ist, dann ist der Chase halt raus.
Ich bin noch nicht aufgefallen.
Was ist hier, Adlerauge. Auch mal hier mitdenken. Und was ihr dann mal machen könnt, ist, das heißt, ihr zieht die Karte, habt dann die Möglichkeit, sie direkt zurückzuverkaufen an Arena Club oder Courtyard. Und die bezahlen dann auch Comps. Und ich muss
Fanatics auch, hat das auch.
Dafür. Fanatics auch. Und ich muss sagen, ja, okay, dann mach's doch. Dann hast du nicht dieses Thema, dass du in Deutschland sitzt, die Karte muss hier erst her, dann willst du die verkaufen, dann musst du dich mit Eckkneipen Günther über die Comps wieder zerstreiten. Das finde ich okay. Auf der anderen Seite, auch so schön transparent das ist, es zieht Leute dann noch mehr in die Sucht rein, weil es zugänglicher ist. Du bist quasi wie in einer Spielothek, du merkst gar nicht, dass du aus diesem Mikrokosmos rauskommst, weil, naja, du hast ja 25 ausgegeben, die bieten dir ein 20. Ja gut, dann hast du ja eigentlich ja nur 5 Euro Bruch gemacht. Ah, jetzt willst du aber das nächste Pack kaufen. Scheiße, dann musst du wieder Geld aufladen. Du musst mindestens $25 aufladen. Ja, so ein Driss, dann lädst du ja wieder mehr auf. Weißt du, das ist schon sehr ausgeklügelt tatsächlich.
Ja, aber es ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Auch du bist ja relativ schnell, das ist eben ein Beisatz natürlich gesagt, aber du bist ja schnell auch in diesem Suchtthema drin. Ne? Also weil du hast ja Beispiel gesagt, warum Leute Mystery Packs kaufen oder nicht nur Packs, sondern eben auch andere Mystery Sachen, ist ja durchaus irgendwie dieses gewisse glücksspielische jage den nächsten oder krieg den nächsten mit aus dem Mystery Ding rausgezogen. Das läuft ja alles heute noch so ein bisschen unter so einem Radar. Ja, kein KPMG oder PwC prüft das so, ne? Aber wenn das mal irgendwann der Fall ist, glaube ich, sind wir relativ schnell auch bei du musst ansprechen, dass es Glücksspiel sein kann.
Musst du.
Und das versuche ich schon auch immer in meinen Breaks irgendwie zu machen, weil da siehst du dann auch manchmal so, wenn du Boxen aufmachst, die Leute überbieten sich so ganz krass und holen sich 35 Spots irgendwie, wo du dann sagen musst, solange du dir das, also du musst die Leute schon irgendwie nochmal darauf hinweisen, am Ende ist jeder selber natürlich für sich verantwortlich, aber ich glaube, der Hinweis zumindest, gerade bei Mystery-Sachen, muss auf jeden Fall da sein, weil intransparente Mystery Packs sind einfach Glücksspiel Deluxe.
Ich glaube, du musst darauf hinweisen. Ein Stück weit, um dich selbst zu exkulpieren und zu sagen, pass auf, ich habe jetzt was dafür getan, auch als Breaker. Aber ich glaube, da ist auch schnell so ein Punkt erreicht, du wirst ihn nicht davon abhalten, weil dann geht er auf Whatnot zum nächsten Breaker. So ehrlich muss man sein. Ich schätze das bei dir mega und ich finde es auch gut, dass du es machst. Ich unterstütze es auch maximal. Wir müssen uns einfach in die Augen blicken, dann geht er woanders hin. Das ist wie hier bei euch am Rathaus, am Hauptbahnhof, wo die Entscheidungen getroffen werden in Frankfurt. Dann geht er halt zur nächsten Ecke. Du wirst diese Menschen, die wirklich süchtig sind, das ist super, super schrecklich, weil das ist auch ohne Hi und dummen Spruch, du als Breaker Markus wirst diese Person nicht heilen können. Das wird nicht funktionieren. Und das ist super, super schrecklich. Und ich sag, wie oft sage ich euch, kauft Einzelkarten, geht nicht in Breaks. So, und du sagst das ja auch und du breakst ja selber, weil du ja sagst, ey, mach das vielleicht doch lieber nicht. Aber wir werden diese Leute ja nicht von dieser Krankheit, und das ist ja eine Krankheit, heilen können. Ja. Das wird nicht funktionieren. Und ich bekomme das da auch mit. Manchmal, wenn ich nur mal so in Breaks reingucke, weil ich dann dem Breaker Hallo sagen möchte oder dir dann auch, weil ich finde, wenn Arbeitskollege online ist, dann kann man ja mal kurz Hallo sagen. Du siehst immer die gleichen Nasen da drin. Du siehst immer, wie viel Geld da ausgegeben wird, wie sich Leute hochbieten, wo du dich auch teilweise fragst, hey, du warst doch eben schon im Flawless Half-Caser drin.
Ja.
Jetzt wieder bist du da drin und jetzt nicht falsch verstehen, dann siehst du die Leute irgendwie auf einer Trade Night mit abgerockten Klamotten irgendwie, wo du dich halt auch fragst, war das jetzt sinnvoll, dafür das Geld auszugeben oder vielleicht sparst du das lieber? Und dann bin ich aber auch schnell an dem Punkt, wer bin ich, der darüber urteilen darf und Leuten das mitgibt. Mein einziger Job ist es, wenn wir streamen oder wenn wir einen Podcast aufnehmen, darauf hinzuweisen, das ist Glücksspiel. Und wenn du das Gefühl hast, dass du eine Sucht hast oder deine Frau kommt zu dir und spricht mit dir mal ernsthaft drüber, dann belächel deine Frau nicht, hör deiner Frau zu, weil die Frauen haben in der Regel einen größeren Plan als wir von Geld. Außer es geht um Schuhe. Spaß, nicht durchdrehen bitte momentan. Und nimm das dann aber auch ernst. Und testet mal selber aus, kannst du jetzt auch einen Monat mal ohne durchkommen, ohne in Break zu gehen? Wenn du es nicht kannst, dann ist der Zeitpunkt, wo du dich irgendwo melden solltest.
Genau, das habe ich nämlich nebenbei ja gerade mal gegoogelt, weil wir können das nicht und das, was wir hier auch tun, ist keine Beratung oder sowas, nee, möglicherweise. Können aus unserer Erfahrung so ein bisschen teilen. Aber es gibt tatsächlich, ich habe jetzt mal gegoogelt, eine Telefonnummer, die man anrufen kann, 0800 137 2700. Die ist fast auch täglich auf, nicht rund um die Uhr, aber die ist fast täglich aus. Die, da steht, Sie können sich bei der kostenfreien anonymen Telefonberatung zur Glücksspielsucht unter der Nummer melden. Bundesweit erreichbar. Und da wäre ja schon mal ein guter Ansprechpartner, es sei denn, man hat natürlich auch irgendwie im Familienkreis, Freundeskreis jemanden, das sowieso immer eben mit jemand drüber sprechen kann. Das ist ja eine Krankheit so am Ende. Dementsprechend gibt es da Leute, die sich dann damit auskennen, an die man sich wenden.
Ich habe einen zum Beispiel, der schreibt mir manchmal, ob er einen Break gehen soll. Meine Antwort ist immer, nee, macht das nicht.
Ja.
Also der Deal ist, er sagt mir, was der Breakspot kostet. Und ich sag dem, was du von der Kohle Cooles kaufen kannst. Weil das halt einfach Quatsch ist. Ne? Und wenn eine Person das so machen möchte, dann kann er mir gerne jeden Tag dreimal schreiben, wird er immer eine Antwort kriegen. Weil das ist das Mindeste, was man machen kann. Aber man muss sich schon bewusst sein, man kann der Person halt nicht helfen. Ja. Ne? Und ich würde auch sagen, alle, die im Hobby sind, haben schon eine gewisse Sucht oder Trieb in sich. Das können wir ja nicht wegdiskutieren.
Ja.
Weiß nicht, hast du das Gefühl, dass du das hast? Ja, ich auch. Zu 1000%. Also, ich habe nicht, dass ich in Breaks gehen muss.
Nee, das
ist auch nicht. Null. Reizt mich gar nicht. Außer
im Gegenteil.
Ich will, also, außer ich will dich supporten. Aber dann komme ich herein und es kostet ja nicht die Welt. Und dann mache ich das aber eher, weil du mein Freund bist, weil ich sage, guck mal, ich bin da, ne, show up und support your friends. Aber ich brauche es nicht. Aber ich brauche schon, ich brauche es einfach, weil es mich entspannt im Kopf, so mal meine Watchlist durchzugucken, nach neuen Karten zu suchen. Sag aber auch manchmal nein. Haben wir eben auch gehabt. Ich habe eben gesagt, ey, irgendwie in dem Monat habe ich andere Ausgaben gehabt. Ich habe jetzt die Karte bewusst erst einen Ticken später gekauft. Ja. Für meinen Kopf einfach, weil es mir dann zu viel war in dem Monat an den Ausgaben. Und solange das noch so funktioniert, bin ich entspannt. Wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert so nicht mehr, dann wird es schwierig.
Trackst du deine Ausgaben irgendwie? Ja. Hast du irgendwo ein Excel?
Ich hab ein Budget für mich festgelegt, was ich im Monat maximal ausgeben möchte.
Das ist aber im Kopf oder schreibst du dir
das? Das ist in meinem Kopf, weil ich, aber auch da ist es ja, ich kaufe ja nicht viele Karten. Jetzt gerade bei Twistern, das ist ein anderes Thema. Aber man ist auch jedes Mal ein Happy Meal nur, ne? Nee, aber ich habe schon genau im Kopf, was ich ausgegeben habe tatsächlich.
Okay.
Ja, das also habe ich schon.
Das ist keine Inventarliste.
Nee, ich habe ein Budget plus minus, weil es jetzt auch nicht so ist, dass das dann jetzt dieses Lebensnotwendige auch nur im Fenster ankratzen würde, aber dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt war jetzt gerade viel, dann höre ich aber auch aus.
Ja, das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, Budget setzen, das ist schon mal die...
Weißt du, was auch manchmal hilft? Macht eure Watchlist leer. Mache ich manchmal auch.
Aufräumen.
Wenn ich das Gefühl habe, auch ehrlich, wenn ich noch nicht mal, ich bin am Ende von meinem Budget angelangt, sondern ich habe das Gefühl, oh, gerade schweife ich zu sehr ab. Ich habe das Gefühl, ich haue zu viel Gebote überall rein, dass ich meine Watchlist einfach komplett platt mache und sage, nächsten Monat geht's wieder los, aber jetzt gerade ist einmal komplett weg.
Hm. Guter Tipp vielleicht. Draußen. Ja.
Krass.
Krasses Thema. Jetzt sind wir von kleinem Sport-Talk am Anfang zu einem sehr, sehr wichtigen und ich weiß, großem Thema, weil das Thema immer wieder aufkommt, Mystery Packs, ja. Sucht, egal wo wir streamen, Twitch, jeden Kommentar ist das auf jeden Fall ein Thema und ich hoffe, wir haben da den einen oder anderen irgendwie mit abgeholt, beziehungsweise freuen wir uns auf Kommentare von euch, Feedback. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps, Erfahrungen, die ihr teilen möchtet. Ja, weil das Thema wird bestimmt uns auch konstant begleiten.
Mhm. Definitiv.
Hast du noch was zu ergänzen?
Ich bin gerade wunschlos glücklich und freue mich jetzt auf eine Runde Football mit meinem Kumpel.
Ist schon soweit. Passt. Viertel nach drei. Ja, hat Spaß gemacht, Leute. Ist Sehr wichtige Folge. Wir hoffen, ihr seid wieder am Start. Falls euch gefallen hat, ihr wisst, 5 Sterne da lassen, freuen wir uns sehr darüber. Ansonsten klärt auch alle anderen auf, so die den Podcast nicht gehört haben oder so. Und ihr seid der gleichen Meinung wie wir. Dann liegt es auch mit an euch, gerade diese ganzen neuen Sammler zum Thema Mystery Packs irgendwie abzuholen, was das bedeutet. Am Ende kann auch jeder selber eine Entscheidung treffen. Aber ihr könnt ja durchaus auch eure Erfahrungen teilen.
Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen in der Verantwortung von uns allen im Hobby, ne, die ja das Hobby immer hochhalten. Also schaut halt nicht weg. Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, einer gibt gerade sehr, sehr viel Geld aus, spricht den ruhig mal an, respektvoll. Man weiß nie, ob der vielleicht doch irgendwie den Goldtopf gefunden hat. Auch das habe ich auch letztes Mal mitbekommen. Dann sollen Leute auch Spaß haben, aber guckt, dass es euch gut geht, euren Freunden gut geht, aber auch wenn ihr es mal mitkriegt, sprecht die Leute ruhig an. Und ich glaube, wenn man das respektvoll macht, dann wird man auch da keine negative Antwort kriegen. Sondern manchmal ist es ja auch so, dass so Leute dann ja auf so ein Schlüsselerlebnis ja auch warten. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist bei uns allen in der Verantwortung, da vernünftig mit uns allen umzugehen.
In diesem Sinne, ja? Vielen Dank an dich, vielen Dank an euch da draußen und dann sehen wir und hören uns bald wieder.
In 2 Wochen.
Bis dann.
Tschö.
Ciao.